Ja, nachdem wir uns jetzt der antiinfektiven Therapie hinreichend gewidmet haben, wird uns jetzt Torben erfreuen mit seinem nächsten Beitrag zum Thema differenzierter Katecholamintherapie in Intensivmedizin, Präklinik und Klinik.
Ja, ich möchte gleich also das ein bisschen einschränken. Wir reden nicht nur über Katecholamintherapie, weil das ja nur eine bestimmte Substanzgruppe ist, sondern wir reden über, oder wir versuchen, über kardiovaskulär wirksame Substanzen zu reden.
Oh ja.
Wo noch ein paar mehr als Katecholamin drin sind. Das Thema ist umfangreich und ich bin ganz ehrlich, viele Sachen davon habe ich auch zum ersten Mal gelesen und benutze ich auch nicht so in der Praxis. Ich versuche euch das trotzdem darzustellen. Wenn wir über kardiovaskulär wirksame Substanzen reden, dann reden wir über Schock. Vergegenwärtigen wir uns nochmal, was Schock ist. Schock ist ein Kreislaufversagen mit inadäquater Sauerstoffversorgung der Zellen. Ja? Was man daran nochmal festmachen muss, eine Hypotension ist nicht zwingend Bestandteil des Schocks. Das kann ein Schock vorlesen ohne Hypotension. Was für Schockformen gibt es? Es gibt den hypovolemen Schock, den distributiven Schock, den kardiogenen Schock und den obstruktiven Schock. Wer da nochmal tiefer einsteigen will, den super Ärzteblatt-Artikel hierzu mit der Schocksonne, den habe ich nochmal in unsere Shownotes gebracht.
Ist auch ein CME-Artikel. Leicht genau. Verdiente Punkte, aber sehr gut zu lesen.
Super zu lesen und schön aufgearbeitet. Was sind frühe Symptome der Zentralisation? Einmal das Mottling, also die Marmorierung, früh am Knie und am Oberschenkel zu sehen. Das haben die Jungs von Nordfallmedizin, auch das Video dazu habe ich in die Shownotes gepackt, schon in ihrem Eyeballing. Video sehr schön aufgearbeitet. Eine periphere Zyanose, kalte Haut, besonders peripher und eine verlängerte Recap-Zeit. Wie nähern wir uns jetzt einem Schock? Zur Differenzierung, was für einen Schock wir hier überhaupt haben. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden, wie ist das Herzzeitvolumen. Wenn wir ein hohes Herzzeitvolumen haben, dann haben wir einen septischen bzw. einen distributiven Schock. Ja, also viel Herzzeitvolumen und trotzdem Sauerstoffunterversorgung ist ein septischer Schock. Ist das Herzzeitvolumen niedrig, müssen wir uns den Volumenstatus anschauen. Ist der Patient hypovolem, haben wir einen hypovolämen Schock. Ist er isovolem, hören wir einmal auf die Lunge drauf. Haben wir Rasselgeräusche, dann haben wir einen kardiogenen Schock bzw. eine gestaute Lunge in der Lungensonographie bzw. im Röntgenthorax, dann haben wir einen kardiogenen Schock. Haben wir keine Stauung in der Lunge, haben wir einen obstruktiven Schock, also eine Verlegung der Ausflussbahn des Herzens. Aber wenn man diese Näherung an den Schock sich anguckt, dann merkt man, wir brauchen dafür erweitertes hemodynamisches Monitoring. Keine differenzierte Schocktherapie ohne erweitertes hemodynamisches Monitoring. Was ist das? Entweder TTE, wenn man es kann, sollte man können, wenn man Intensivmedizin macht, zumindest orientierend, oder PICO. Die Auswertung des Ganzen werden wir hier jetzt nicht besprechen können. Das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema, was wir bestimmt nochmal irgendwann angehen. TTE lebt von Bildern. Das in einem Podcast aufzuarbeiten wird schwierig, aber zumindest den PICO werden wir bestimmt irgendwann nochmal besprechen.
Vielleicht kriegen wir irgendwann ja mal den Pokus-Gott ins Interview.
Ja. Was für Laborparameter haben wir oder sind für uns im Schock wichtig? Das Laktat, haben wir vorher in diesem Podcast schon drüber gesprochen, größer 2 Millimol pro Liter, nicht Milligramm Deziliter, Millimol pro Liter, spricht für eine Sauerstoffunterversorgung, eine zentralvenöse Sättigung von unter 70%, spricht dafür, dass wir eine erhöhte periphere Sauerstoffausschöpfung haben und eine venoarterielle, also wir haben eine venöse BGA und eine arterielle BGA und eine venoarterielle CO2-Differenz von mehr als 6 mm Hg spricht auch für eine kritische Sauerstoffunterversorgung. Johannes, dabei ist mir aufgefallen, weil es mir zwar, ich habe es zwar schon mal gehört, aber es war mir dann doch wieder nicht bewusst. Kennst du den Unterschied zwischen der zentralen venösen und der gemischt venösen Sättigung?
Also, jetzt wird es spannend. Ja. Ich habe immer auf die Therapiepläne beim Kardiogen geschrieben, einmal zentralvenöse Sättigung pro Schicht und habe eine Sättigung aus dem ZVK bekommen. Das ist sicher eine zentralvenöse Sättigung.
Ja.
Und eine gemischt venöse Sättigung. Ja, da muss ich jetzt hier entweder rumschwadronieren.
Nein. Oder du nimmst oder eine Sättigung aus dem Pulmonalis-Katheter.
Ja, aber das genau, das wäre jetzt auch, muss ich jetzt zugeben, wäre auch jetzt meine nächste Argumentationskette gewesen, weil man quasi da ja einen gewissen Schand sonst hat. Ne,
rechts naja, es geht nicht um den Schand, es geht darum, dass aus dem ZVK hauptsächlich die obere Körperhälfte abgebildet wird aus dem ZVK. Ja. Und die untere Körperhälfte kriegst du halt erst mit der gemischt venösen Sättigung aus der Lungenstrombahn hin. Was ich mich dabei gefragt habe, als ich das nachgelesen habe, ist, was ist eigentlich, wenn der ZVK in der Femoralis liegt?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, als du das jetzt gesagt hast.
Aber gut, wir wollen jetzt nicht abschweifen, wir reden über einen Schock. Gehen wir auf die drei Laborparameter nochmal kurz ein. Laktat, es wird hepatisch abgebaut, dient der anaeroben Energiegewinnung und ist alleine nicht aussagekräftig. Das ist natürlich ein Verlaufsparameter, den man dafür auch gut benutzen kann, aber es ist nur ein Verlaufsparameter. Nur die Laktatmessung sagt uns erstmal gar nichts. Ja? Die zentralvenöse Sättigung. Jetzt müssen wir schon wieder differenzieren. Haben wir einen Patienten im Schock mit einer erniedrigten zentralvenösen Sättigung, also einer zentralvenösen Sättigung unter 70%, dann hat er eine hohe periphere Sauerstoffausschöpfung. Haben wir einen Patienten, der offensichtlich schockig ist, mit einer sehr, sehr hohen zentralvenösen Sättigung, über 90%, dann ist er höchstwahrscheinlich zentralisiert und trotzdem im Schock. Also auch die zentralvenöse Sättigung als alleiniger Laborparameter bringt uns gar nichts. Aber im Kontext mit den anderen Messwerten, die wir haben, können wir daraus schließen, in welcher Phase oder in welcher Form des Schocks sich der Patient gerade befindet. Und die venoarterielle CO2-Differenz, wenn die größer als 6 ist, können wir auch noch weiter differenzieren. Haben wir eine venoarterielle CO2-Differenz mehr als 6 plus eine gute zentrale venöse Sättigung, haben wir wahrscheinlich eine Mikrozirkulationsstörung. Das heißt, dass in der Peripherie nichts mehr vernünftig funktioniert. Haben wir eine venoarterielle CO2-Differenz von größer als 6 und eine schlechte zentralvenöse Sättigung, haben wir ein niedriges Herzzeitvolumen. Hat das jeder so? Wenn nicht, hört es euch nochmal an. Ich glaube, das muss man sich einmal bewusst machen.
Das ist eine der zentralen Botschaften.
Genau. Gut, was ist jetzt im Schock unser Therapieziel? Wir wollen einen ausreichenden Perfusionsdruck mit suffizienter, globaler und regionaler Perfusion schaffen. Wir müssen also sowohl die Mikro- als auch die Makrozirkulation sicherstellen. Parameter für die Makrozirkulation ist sicherlich der MAD, der in der Schockdefinition, der Ziel-MAD sollte 65 sein. Die Frage ist, die man sich kritisch stellen muss, ist das für einen chronischen Hypertoniker wirklich ausreichend, aber das ist auch, das zu diskutieren, ist vielleicht woanders. Die Herzfrequenz, inwiefern die aussagekräftig ist, sicherlich auch eher ein Verlaufsparameter, weil vergleichen wir allein den Sportler mit seiner 40er Frequenz und den Unsportlichen, der eh eine 100er Frequenz hat, allein die Herzfrequenz, absolute Werte bringen uns da sicherlich auch nicht viel weiter.
Beta-Blockade, ja, nein.
Ja.
Tachyarrhythmie, ja, nein. Da gibt es so viele Sachen, die halte ich für einen schlechten Wert. Also welchen Parameter? So, alleine
und, zumindest. Und, genau. Und für die Makrozirkulation, was wir eben schon genannt haben, Echo oder Pico, die direkte HZV-Messung. Ja, also bei Pico. Pico steht für mich jetzt für Thermodulationsverfahren in jeglicher Hinsicht. Parameter für die Mikrozirkulation ist ganz einfach der SOFA-Score. Ein Anstieg des SOFA-Scores um mehr als 2 Punkte spricht für eine Mikrozirkulationsstörung. Das Laktat im Verlauf ist ein Mikrozirkulationsparameter. Die zentralvenöse Sättigung, die venoarterielle CO2-Differenz und, Johannes hat drüber gesprochen, Andromeda, die Recap-Zeit. Ja? Welche Stellschrauben haben wir denn jetzt, um diese Makro- und Mikrozirkulation sicherzustellen? Im Endeffekt bleiben 2. Volumen, wir denken jetzt mal an Passive Leg Raise, und die vasoaktiven Substanzen, über die wir sprechen wollen. Ja? Früher, gerade im septischen Schock, hatten wir ganz klar ein Stufenschema. Ne? Zunächst kriegen die Patienten 30 Milliliter pro Kilogramm Volumen, also erstmal ordentlich Flüssigkeit, ja, und im Anschluss vasoaktive Substanzen. Dieses Konzept wankt jetzt ja langsam, weil wir doch regelmäßig septische Patienten, Johannes hat mich Lean-Männchen genannt, mit massiver Volumenüberladung haben. Die Wahrheit liegt doch wahrscheinlich eher in der Mitte. Wir müssen natürlich die Volumendefizite ausgleichen, aber früh mit den vasoaktiven Substanzen anfangen, um die Patienten früh zu stabilisieren und nicht dieses Step-up, dieses langsame erst eins, dann das nächste. Wie detektiere ich das Volumendefizit? Haben wir in unserem Kochrezept ausführlich drüber gesprochen. Der ZVD, den kann man noch diskutieren, aber ganz ehrlich,
hat keinen Stellenwert mehr.
Die Zeiten des ZVDs sind vorbei. Als Verlaufparameter, weil er eh auf jeder Intensivstation zu messen ist. Wenn das auf der Intensivstation etabliert ist, ihn zu messen, dann sollte man ihn sicherlich angucken. Den jetzt noch einzuführen, wenn die Schwestern es eh nicht regelhaft machen, macht keinen Sinn. Ja? Gut, jetzt haben wir so einen Kurzabriss über Schock und unsere Therapieziele. Ja, und das Volumen. Jetzt wollen wir erstmal, oder will ich erstmal mit euch die kardiovaskulär möglichen Substanzen erstmal einmal aufarbeiten, die wir überhaupt zur Verfügung haben, die wir an der Hand haben. Ja. Wir haben erstmal die Katecholamine. Ja. Kurz, ganz allgemein, die wirken über Alpha- und Beta-Rezeptoren, also über das sympathische Nervensystem im weitesten Sinne. Sie haben eine kurze Halbwertszeit, 1 bis 3 Minuten, und eine Langzeittherapie mit allen Katecholaminen führt zur Tachyphylaxie, also zu einer Downregulierung der Rezeptoren. Das heißt, man braucht mehr Wirkstoff, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das Katecholamin, was wir als, an das wir als erstes denken, zumindest wir als Anästhesisten, ist Noradrenalin, Atrenol oder kurz Ate.
Die Internisten auch.
Die Internisten wahrscheinlich auch. Das ist ein reiner Vasopressor, der wirkt über die Alpha-1-Rezeptoren, führt zu einem Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands und damit zu einem Blutdruckanstieg. Ja, über eine Stimulation, durch den Blutdruckanstieg führt es über eine Stimulation der Barorezeptoren zu einer Bradykardie, also Blutdruck hoch, Barorezeptoren, Herzfrequenz runter. Das kann man, ich denke, auf Intensivstation oder kann man auf Intensivstation und gerade im OP immer schön beobachten. Der Atrenolperfusor wird angeschmissen und die Leute werden bradykard. Zusätzlich hat Atrenol auch eine geringe Beta-1-Stimulation, wirkt damit theoretisch auch positiv chronotrop, aber der bradykardisierende Effekt, den ich eben genannt habe, der überwiegt den positiv chronotropen. Aber es hat eine positiv inotrope Wirkung und hebt das Herzzeitvolumen um 10-20% zumindest auch zusätzlich an. Ja, der pulmonale Gefäßwiderstand wird durch das Atrenol nicht wesentlich beeinflusst. Was haben wir für unerwünschte Wirkungen? Jedes Medikament hat unerwünschte Wirkungen. Wenn nicht, hat es wahrscheinlich auch keine Wirkung. Herzrhythmusstörungen können ausgelöst werden. Hier ist beim Atrenol hauptsächlich das Vorflimmern zu nennen. Und ischämische Komplikationen. Gerade an den Akren, wenn jeder, der auf Intensivstationen schon mal gearbeitet hat, wenn lange Atrenol hochlief, zum Teil ja schwarze Finger und Zehen, hat leider, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Und im GI-Trakt kann es auch zu Ischämien kommen. So viel zum Ate. Dobutamin ist das nächste. Dobutamin ist so ein bisschen das Gegensatz. Das wirkt rein über Beta-1-Rezeptoren, also hauptsächlich positiv inotrop. Es ist indiziert, wenn wir eine verminderte linksventrikuläre Pumpfunktion haben. Es erhöht das Herzzeitvolumen und verbessert damit auch die Diurese. Ja. Die Wirkung an den Beta-2-Rezeptoren, Vasodilatation, systemisch und pulmonal, führt zu einer Entlastung des linken Ventrikels. Das kann aber auch besonders bei hypovolemen Patienten dazu führen, dass wir einen Vasopressor dazu brauchen. Ja, also Dobutamin alleine ist gerade, wenn wir einen Shocking-Patienten haben, eher gefährlich. Das muss mit einem Vasopressor zusammengegeben werden. Unerwünschte Wirkung vom Dobutamin ist ein erhöhter kardialer O2-Bedarf. Gerade beim kardiogenen Schock müssen wir dann gleichzeitig auch aufpassen. Also wenn der kardiogene Schock durch eine Ischämie hervorgerufen wird. Es Das Dobutamin kann zu Tachykardien führen und damit auch zu Arrhythmien.
Das ist sehr dosisabhängig beim Dobutamin.
Ja. Dann haben wir das Adrenalin. Adrenalin ist der maximale Stimulator. Es stimuliert sowohl Alpha- als auch Beta-Rezeptoren. Wirkt in niedrigen Dosierungen, also 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, hauptsächlich positiv inotrop. In höheren Dosierungen dann hauptsächlich Beta-1-Rezeptor, also positiv chronotrop. Im physiologischen Frequenzbereich führt es erstmal zu einer Verkürzung der Systole gegenüber der Diastole, was im physiologischen Bereich den koronaren Blutfluss sogar erstmal verbessert. Ja. Über die Beta-1-Rezeptoren wirkt es auch noch positiv inotrop, also Steigerung des Herzzeitvolumens mit einhergehend mit einem erhöhten, stark erhöhten myokardialen O2-Bedarf, sodass auch Ischämien möglich sind. Über Beta-2 führt es zu einer Bronchodilatation, was wir natürlich besonders uns bei der Anaphylaxie zunutze machen wollen. Man kann das auch vernebeln. Dann haben wir noch katabole Wirkungen über Beta-2. Es wird weniger Insulin produziert, das heißt, der Blutzucker geht hoch, mehr Gluconeogenese, der Zuckerspiegel geht hoch, Freisetzung von Fettsäuren. Also der Körper tut alles, um Energie bereitzustellen. Alles wird alles auf Stress. Ja. Und last but not least, maximale Alpha-1 und Alpha-2-Stimulation, peripherer Gefäßwiderstand geht hoch. Ja, und jeder, der das schon mal gesehen hat, der Adrenalin schon mal außerhalb der Reha verwendet hat, das ist durchaus eindrucksvoll, wie die Leute auf niedrigste Adrenalindosen reagieren. Unerwünschte Wirkungen habe ich schon so ein bisschen gerade mit Tachykardien. Und wenn die Schwelle erreicht ist, dann wird auch die Diastole verkürzt, also wenn die physiologische Schwelle erreicht ist. Und dadurch führt es auch zu einer koronaren Minderperfusion. Alle schnellen Herzrhythmusstörungen sind möglich, bis hin zum Kammerflimmern. Ischämien, genau wie beim Arterenol, sind möglich durch die Alpha-1-Stimulation. Und wir haben über die katabole Wirkung geführt, metabolische Entgleisung. Wichtig zu erwähnen, bei allen Katecholaminen ist, glaube ich, dass es Medikamente sind, wo nicht gilt, eine Ampulle für einen Patienten. Das ist ja sonst so eine Grundregel, so eine Anästhesistenregel. Eine Ampulle für einen Erwachsenen, das ist hierbei sicherlich nicht der Fall. Jetzt noch zwei Katecholamin-Substanzen, die eigentlich keine klinische Relevanz mehr haben. Das eine ist das Dopamin. Das ist eine synthetische Vorstufe des Noradrenalin. Stimuliert dann auch Dopaminrezeptoren, also hat eine endokrine Wirkung und wird in Noradrenalin umgesetzt, hat also auch eine katecholaminerge Wirkung. Wie gesagt, es hat eigentlich keine Indikation mehr. Ich habe selbst schon zu meiner Uni-Zeit gelernt, Low-Dose-Dopa wirkt und die Erde ist eine Scheibe. Und der nephroprotektive Effekt ist einfach nicht vorhanden. Ja. Gibt es noch Dopexamin, synthetische Vorstufe vom Dopamin wiederum, hat ein bisschen mehr Beta-1-Wirkung als Dopamin, auch keine Bedeutung. Gibt keine Studien dafür, hat mehr Nebenwirkungen als Wirkung.
Ich denke, wenn maximal im experimentellen Setting, aber nicht in der klinischen Realität.
Genau. Also so viel zu den Katecholaminen. Die drei wichtigen: Arterenol, also Noradrenalin, Dobutamin und Adrenalin als maximale Eskalationsstufe. Dann haben wir noch einige nicht adrenerg wirksame Substanzen. Das heißt nicht Alpha- und Beta-Rezeptor-abhängige Substanzen. Noch vor gar nicht so langer Zeit, ich würde mal so sagen 10, 15 Jahren, war der Einsatz dieser Substanzen pure Verzweiflung, ja, wenn man nicht mehr weitergekommen ist mit den Katecholaminen. Dieses Denken ändert sich gerade, wobei das Studien jetzt wirklich einen Outcome-Vorteil belegen, kann man auch noch nicht sagen, aber man sollte sich heutzutage mit diesen Substanzen mal auseinandergesetzt haben. Zum Ersten haben wir das Vasopressin oder ADH. Das ist ein körpereigenes Hormon. was physiologisch kaum Blutdruckwirkung hat, aber im vasoplegischen Schock besteht ein Vasopressinmangel. Ja, und das führt zu einer Hypersensibilisierung für exogenes Vasopressin. Das heißt, im vasoplegischen Schock können wir damit kreislaufwirksame Therapie machen mit ADH. Es hat eine Halbwertszeit von circa 6 Minuten, also etwas länger als Katecholamine, aber wir müssen es auch über einen Perfusor geben. Und es gibt 3 Vasopressin-Rezeptoren, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Einmal V1BR. Ihr müsst euch das nicht merken, das ist ein neuronaler Rezeptor, der keine Bedeutung für die Hämodynamik hat. Denn V1AR an der glatten Muskulatur führt zu der Vasokonstriktion, die ich gerade besprochen habe. Und V2R renal führt zu der antidiuretischen Wirkung, die wir von dem Hormon kennen. Gleichzeitig führt der V2R-Rezeptor auch zu der endothelialen Freisetzung von Gerinnungsfaktoren, warum wir es aus dem Gerinnungsmanagement kennen. Ja. Vasopressin war in Deutschland lange nicht verfügbar, deswegen haben wir uns beholfen mit Terlipressin, was auf die gleichen Rezeptoren wirkt. Es hat eine längere Halbwertszeit, 50 Minuten. Man sollte es allerdings trotzdem über einen Perfusor geben. Sollte, man muss nicht. Es führt zu einer höheren Adrenaleinsparung als Vasopressin, hat weniger Rebound-Phänomene und weniger Flüssigkeitsretention. Das kommt daher, dass es eine 2,2-fach höhere Affinität zu dem V1AR-Rezeptor, also dem an der glatten Muskulatur, hat, als das eigentliche Vasopressin. Für experimentelle Studien gibt es noch das Selepressin. Das hat eine 220-fach höhere Affinität zu diesem Rezeptor. Experimentell wirkt das noch besser oder wirkt das besser. Es ist allerdings alles experimentell, deswegen also. Zurzeit können wir Terlipressin und Vasopressin noch analog verwenden. Es gibt keine Studien, die jetzt klar die Überlegenheit von einem darlegen. Unerwünschte Wirkungen von Vasopressin sind Ischämien, besonders hier im Splanchnicus-Gebiet und besonders bei Hypovolemie. Also ist wichtig, dass wir den Volumenstatus vorher ausgleichen. Es kann zu einer Transaminasenerhöhung kommen und zu einer Thrombozytopenie. Die klinische Relevanz der Transaminasenerhöhung und der Thrombozytopenie ist unklar, muss man ehrlich sagen. Wie dosieren wir das Ganze? Wir titrieren das Ganze am MAD, also am mittleren arteriellen Druck. Ein Vasopressin-Perfusor, das ist jetzt nur eine Empfehlung, die Art und Weise, wie wir es machen. Vasopressin-Perfusor, 40 Einheiten Vasopressin auf 40 Millilitern. Und dann gibt man das Ganze im Bereich 0,01 bis 0,04 Einheiten pro Minute. Das heißt, mal auf Laufrate umgerechnet, 0,6 bis 2,4 Einheiten die Stunde, was dann ja auch gleich der Laufrate ist. Ja, Terlipressin, wie gesagt, als Bolus möglich, weil längere Halbwertszeit, 1 Milligramm Bolus. Als Perfuso allerdings besser. Und da wären wir dann so bei 15 bis 30 Mikrogramm die Stunde am MRD titriert. Genau wie wir das mit pro Kilogramm Körpergewicht, ja. Wie wir das mit dem Adrenol ja auch am Blutdruck dann titrieren. So, jetzt wird's mal kurz rein experimentell. Angiotensin 2 kennen wir alle aus dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Physiologisch wird Angiotensin 1 mittels Angiotensin-Converting-Enzym zu Angiotensin 2 umgesetzt und ist an der Blutdruckregulierung beteiligt über den Angiotensin 2-Rezeptor. Führt zu einer Vasokonstriktion, zu einer Erhöhung der GFR, zu einer Aldosteronfreisetzung, zu einer Adrenalinfreisetzung und zu einer Vasopressinfreisetzung. Also es stellt an vielen Schrauben, die wir für unsere Blutdruckregulierung nutzen. Hat eine Halbwertszeit, wenn man es synthetisch gibt, von ungefähr 1 Minute, also ähnlich wie die Katecholamine. Wie wir das genau in den Schockformen einsetzen, ist noch komplett unklar und experimentell. Es gibt Daten für einen vasoplegischen Schock, aber es ist sicherlich nichts, was man in einer normalen Klinik außerhalb von Studien einsetzen sollte. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einmal darstellen, dass es das gibt und dass man das machen kann. Methylenblau hat jeder von euch schon mal gehört. Farbstoff, Maywald-Grünfärbung, um Gonokokken nachzuweisen.
Oh Gott, da kommen Erinnerungen hoch an die Praktika im Studium.
Ja. Was es aber auch macht, es beschleunigt den Abbau von Methemoglobin zu Hämoglobin durch Reduktion und ist deswegen als Antidot bei Methemoglobinbildnern indiziert. Auch das interessiert uns ja gerade eigentlich nicht. Es macht auch noch Cyanidvergiftung. Bei Cyanidvergiftung können wir es als Antidot einsetzen. Ist allerdings in der Zeit des Cyanokits eigentlich obsolet und das Cyanokit enthält kein Methylenblau. Zur Psoriasis-Therapie können wir es einsetzen. Zur Malaria-Therapie können wir es einsetzen. Ist ja alles hier nicht das, worauf wir raus wollen. Es ging doch um kardiovaskulär aktive Substanzen, oder? Genau. Methylenblau hemmt die NO-Synthase, also das, was wir zum Beispiel beim Nitrospray von außen dazugeben, hemmt es und führt dadurch, durch die Hemmung der NO-Synthase, zu einer Erhöhung des systemischen Widerstandes. Ja. Unerwünschte Wirkungen sind Ischämien, Erhöhung des pulmonalen Widerstands, Erhöhung der rechtsventrikulären Vorlast und zur Tachykardie. Auch das ist eher experimentell. Methylenblau wird schon im kardiochirurgischen OP eingesetzt. Außerhalb dessen auf Intensivstation hat es allerdings keine routinemäßige Bedeutung, ist auch da den Studien vorbehalten. Weiter im Text. Noch etwas, was nicht ganz experimentell ist, aber auch eher selten. Dann gibt es noch die Phosphodiesterase-3-Inhibitoren, PDE3. Nicht verwechseln mit den PDE5-Inhibitoren. Das ist Viagra, also Sildenafil. Was machen die PDE3-Inhibitoren? Sie führen zu einer Erhöhung der intrazellulären Calciumkonzentration, besonders in den Herzmuskelzellen und wirken dadurch positiv inotrop. Und gleichzeitig führen sie zu einer Vasodilatation, also einer Senkung der Vor- und Nachlast. Es gibt mehrere Substanzen von den PDE3-Inhibitoren, wo bei uns am ehesten Merinon interessiert. Es hat eine Halbwertszeit von circa einer Stunde und ist ein Inodilativum. Das heißt, es macht positiv inotrope Wirkung, aber vasodilatative Wirkung. Also ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Unerwünschte Wirkung. Hypotonie, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen. Perikarditis, wobei mir da der Wirkmechanismus nicht klar ist, Leberfunktionsstörung und Übelkeit und Erbrechen. Die Wirkdauer ist bei Niereninsuffizienz stark verlängert. Das Ganze können wir auch über einen Perfusor geben. Wichtig ist da immer mit Vasopressor, ja, wenn man das tatsächlich verwendet. Kommen wir zur letzten relevanten Substanz. Das sind die Calcium Synthesizer. Das Letzte, was ihr euch merken müsst, das ist das Levosimedan. Es führt zu einer Sensibilisierung der Myofilamente gegenüber Calcium. Führt also nicht zu einer Erhöhung des intrazellulären Calciums. Führt nicht zu einer Erhöhung des kardialen O2-Bedarfs und zu keiner diastolischen Relaxierungsstörung. Es führt analog zu den PDE3-Inhibitoren zu einer Vor- und Nachlastsenkung. Das heißt, wir brauchen wieder gleichzeitig einen Vasopressor. Indikation dafür ist die eingeschränkte Pumpfunktion. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass es in zwei Studien zumindest keinen Vorteil gegenüber der reinen Dobutamin-Therapie, aber auch keinen Nachteil brachte. Die Halbwertszeit ist extrem lang, also wir reden hier über eine Stunde für das Levosimedan, aber der aktive Metabolit hat 70 bis 80 Stunden Halbwertszeit. Das ist schon für ein intensivmedizinisch genutztes Medikament sehr, sehr lange. Das
ist schlecht steuerbar.
Ja.
Aber ist auch immer so die letzte Wiese, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Das heißt, wir geben im Endeffekt einen Perfusor über 24 Stunden und danach Stopp, weil es danach so lange wirkt, dass keine erneute Gabe nötig ist. Bolusgaben sollten vermieden werden, wegen der genannten Vasoplegie, die es auslöst. Ja. Jetzt kommt die Frage, die sich natürlich jeder von euch stellt. Ist ja schön, dass die uns die ganzen Substanzen hier in die Hand geben. Bei welchem Schock nutzen wir denn welche von den Substanzen? Ich gehe jetzt mal so ein paar Schockformen durch, zu denen es zumindest auch Daten gibt. Der septische Schock ist, glaube ich, der wichtigste. Das ist die Genese, haben wir ganz zu Anfang schon kurz drüber gesprochen, ist distributiv und vasoplegisch. Also wir haben eine Verteilungsstörung und einen gestörten Widerstand. Wir geben den Patienten 30 Milliliter pro Kilogramm kristalloide Lösung in den ersten 3 Stunden.
Fluid Rescue-Tech.
Und Noradrenalin. Das ist unser Erstangriff. Das bleibt auch Noradrenalin und unser Ziel ist ein MAD über 65 mm Hg. Wie gesagt, zu Anfang schon gesagt, parallel beginnen, nicht nacheinander. Wenn das nicht reicht, was machen wir dann? Also wir haben hier unser Erstangriff, aber das reicht nicht. Haben wir 2 Optionen. Zum einen Adrenalin, zum zweiten das Vasopressin, was ich genannt habe. Die Abwägung erfolgt wieder durchs Echo. Ihr merkt, man muss das zumindest orientierend beherrschen, wenn man diese Therapie machen will. Bei eingeschränkter Pumpfunktion nehmen wir Adrenalin. Aber wir müssen wissen, dass wir dadurch die metabolische Entgleisung und die Herzrhythmusstörungen uns einkaufen. Aber Vasopressin wirkt nicht auf die Pumpfunktion. Das heißt, wenn wir eine eingeschränkte Pumpfunktion haben, hilft uns nur das Adrenalin. Bei einer normalen Pumpfunktion nehmen wir das Vasopressin. Da gibt es 2 gute Studien dazu, die beweisen, dass wir einen niedrigeren Adrenalinverbrauch dadurch haben. Das ist besonders im Hinblick auf die Tachyphylaxie auch gut. Wir haben weniger Arrhythmien dadurch, also auch positiv, aber wir verringern die Sterblichkeit nicht. Die Sterblichkeit am Ende bleibt die gleiche in diesen Studien. Ja. Also ja, es hilft, aber weniger Leute über den Jordan gehen dadurch trotzdem nicht.
Wobei man sagen muss, dass Katecholamin ja auch beim septischen Schock nicht die kausale Therapie abbildet, sondern man versucht, den Körper dorthin zu bringen, dass er so lange überlebt, bis die antibiotische Therapie greifen kann.
Ja, völlig richtig. Natürlich, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Das ist natürlich völlig klar, wir brauchen Antibiose, wir müssen den Herd sanieren.
Genau.
Es geht hier gerade um die reine Schocktherapie. Wann beginnen wir denn, wenn mit Vasopressin im Schock? Umstritten, muss man ehrlich sagen. Nichts Genaues wissen wir. Einige beginnen schon ab einer Adrenol-Dosierung von 2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Also relativ früh, da ist man ja relativ schnell. Andere beginnen erst, wenn Adrenol so harte Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Voraufflimmern, Ischämien, dass ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt. Auch hier, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, wobei die meisten Studien suggerieren, dass man eher früh beginnen sollte, so irgendwo zwischen 2 und 4 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Adrenol sollte man mit dem Vasopressin einsteigen. Wie gesagt, Beweise dafür haben wir nicht, aber alles, was wir so heutzutage sehen, deutet darauf hin. Dopamin, kein Stellenwert. Dobutamin, auch im septischen Schock kein Stellenwert. Levosimedan nicht empfohlen. Über die anderen müssen wir gar nicht weiter reden im septischen Schock. So, der kardiogene Schock. Die Ursache auf einer normalen Intensivstation ist zu 70-80% das akute koronare Syndrom. Ansonsten bleibt noch die akute kardiale Dekompensation, Myokarditis oder der akute Herzklappenfehler. Aber ich denke, das wird immer seltener. Eigentlich ist das ACS unser Grund für den kardiogenen Schock. Pathophysiologisch ist die kardiale Pumpfunktion herabgesetzt. Was ist hier unsere Therapie? Initial ein Inotropikum, Dubutamin. Kein Volumen. Es sollte jedem klar sein.
Kabe, kein Volumen.
Aber kein Volumen. Wenn chronisch die Herzinsuffizienz vorliegt und eine Beta-Blocker-Therapie schon eingeleitet ist, sollte man noch das Levosimedan erwägen. Bei kardiochirurgischen Patienten wird auf manchen Intensivstationen das Levosimendan auch schon prophylaktisch gegeben, das Ganze allerdings ohne richtig gute Evidenz. Bei der pulmonalen Hypertonie mit Rechtsherzversagen hat Levosimendan bzw. PDE-Hämmer auch einen Stellenwert, weil sie zu einer Entlastung des rechten Herzens führen. Wie gesagt, Kave immer mit Vasopressor. Also, Therapie des kardiogenen Schocks, nochmal kurz. Adrenol macht zumindest initial pathophysiologisch keinen Sinn, weil wir dem Herzen nur noch mehr Arbeit geben. Adrenol nur als Unterstützung, um die Vasodilatation durch die Substanzen, die wir geben, aufzufangen. Wir brauchen ein Inotropikum, also initial Dubutamin. Wenn es therapierefraktär ist, kein Adrenalin, weil das nur noch mehr proarrhythmogen wirkt, die Laktatazidose verschlimmert und, wie wir hier auch wissen, die 90-Tage-Sterblichkeit verschlimmert. Wenn, dann Levosimendan oder PDE-Hämmer. Ja.
Soweit leider in vielen Intensivstationen noch nicht so umgesetzt. Aber ja. Richtig ist es so.
Richtig ist es so, ja. Wenn man einfach sich die Pathophysiologie und die aktuelle Literatur anguckt. Ein Hypovolemaschock, hier können wir uns ein bisschen kürzer fassen, da müssen wir das Volumen ersetzen. Und wenn das Volumen durch eine Blutung verloren geht, dann müssen wir das auch durch Blut ersetzen und nicht durch kristalloide Lösungen. Das ist sicherlich ein ganzes Thema für sich, wo man wunderbar drüber reden kann. Aber wenn etwas aktiv blutet, um das nochmal klar zu sagen, sollten wir auch nicht auf den HB-Abfall warten. Ja, wenn wir sehen, da sind 2 Liter Blut im Sauger, dann werden wir schon 500 Milliliter Blut draufkippen müssen.
Ja, mindestens.
Und nicht erst warten, bis es auch im Labor sichtbar ist. Wenn wir einen Vasopressor im hypovolemen Schock brauchen, dann bleibt es das Adrenol. Wobei das Ischämie-Risiko durch das Adrenol in der Hypovolemie noch ansteigt. Ja, und wir in der Hypovolemie ja eher gerade bei aktiver Blutung eher die permisse Hypotension haben wollen, also eine Systole von 90 ungefähr, damit wir weniger Blutverlust haben. Ausnahme hierbei ist das Schädelhirntrauma. Ich habe mal bei einer aktiven Blutung, bei einem wirklich schwer schockigen Patienten im Rettungsdienst Adrenol gegeben und man konnte sehr, sehr eindrücklich sehen, wie es einfach stärker angefangen hat zu bluten. Gott sei Dank hat das eine kurze Halbwertszeit, sodass ich das auch schnell wieder beenden konnte.
An den Einsatz erinnere ich mich auch noch toll. Das war dein erster Dienst.
Das war mein erster Notarztdienst und du standst im Schockraum,
glaube ich. Ja, das war schon eindrucksvoll.
Dann haben wir noch den obstruktiven Schock. Das ist ähnlich wie ein kardiogener Schock, also wir haben zu wenig Auswurf. Allerdings ist die myokardiale Pumpfunktion unbeeinträchtigt. Es ist nur die Kompression des Herzens oder des Ausflusstraktes, die zu einer geringeren Pumpfunktion führt. Also die Perikardtamponade oder eine Obstruktion einer Strombahn, wie zum Beispiel die Lungenarterienembolie. Da die Pumpfunktion unbeeinträchtigt ist, sind Inotropika sinnlos. Ja. Zur Überbrückung kann man jetzt Adrenol einsetzen. Also Adrenol bleibt in den meisten Schockformen, wie ihr schon langsam seht, unser Ersteingriff. Außer beim Kardiogen. Bei der Perikardtamponade bleibt uns sonst nur die Tamponade entlasten. Da kann uns kein Katecholamin und keine andere vasoaktive Substanz helfen. Bei der LAE, also bei der Lungenarterienembolie, ist es schwierig. Es gibt keine gute Evidenz und die Leitlinien äußern sich zum Schock eigentlich gar nicht so richtig. Ja, wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass wir die kardiale Pumpfunktion unterstützen müssen. Bis die Lyse wirkt. Meistens dann am ehesten ja doch durch Adrenolen.
Absolut. Also wenn dann Adrenol. Wir haben ja kein Herzkraftproblem. Ja, deshalb ist Dubutamin wirkungslos. Alle anderen Substanzen machen keinen Sinn. Genauso wenig Levosimendan. Bleibt nur Adrenol. Gegebenenfalls Supraperfusor. Kann man auch noch machen.
Gut, ja.
Aber das ist dann wirklich frustran wahrscheinlich, muss man auch sagen.
Gut, jetzt haben wir noch den anaphylaktischen Schock. nochmal kurz Revue passieren lassen, ist ein Typ-1-Reaktion, IgE vermittelt, führt zu einer Vasodilatation und einer erhöhten Gefäßpermeabilität. Hier ist Adrenalin das Mittel der Wahl. H1- und H2-Blocker, Cortison. Das ist alles supportive Therapie mit mäßiger Evidenz. Wenn ganz ehrlich, Cortison wirkt eh erst nach 20 Minuten so richtig. Jetzt kann man sagen, es wirkt vorher schon mastzellstabilisierend. Ob das wirklich so ist, egal. Das Therapie im anaphylaktischen Schock, nicht bei der allergischen Reaktion, sondern im anaphylaktischen Schock, ist Adrenalin. Aber wie geben wir es? Applikationsweg.
IM.
IM. Das ist, zumindest beim kardial Vorerkrankten, erscheint das erstmal sinnvoller. Ja? Wir haben nicht den Bolus, dafür gibt es sogar Daten. Ja? Carvano et al. Hat in Resuscitation im März 2017 gezeigt, dass die IM-Gabe beim älteren kardial vorerkrankten Patienten sicherer ist als die IV-Gabe. Aber bedenken sollte man. IM ist gerade im Schock, ist unklar, wie gut dieser Muskel perfundiert ist. Also wir wissen auch nicht, was da ankommt. Und IM ist kontraindiziert, sobald die Patienten irgendwelche Antikoagulation einnehmen. Ja, das heißt, die ganzen DOAC-Patienten, da können wir es eigentlich nicht verwenden. Klar, jetzt muss man sagen, wenn der sonst am Schock stirbt, hat er auch nichts davon.
Wissen wir ja auch nicht immer. Wir kommen irgendwo hin, der ist obstruktiv, der hat seine Erdnuss gegessen.
Es gibt keine klare Evidenz, ob besser IM oder IV. Witzigerweise würde ich beim jüngeren Patienten vielleicht eher zu IV neigen und beim älteren eher zu IM. Wenn wir es IM machen, ab 50 Kilo 0,5 Milligramm, also eine halbe Ampulle IM, IV fangen wir wohl so an mit 0,1 Milligramm Boli unter vollem Monitoring und gucken dann
Nachwirkung.
Genau.
Wenn wir noch einen Zugang bekommen.
Wenn wir noch im Schock noch einen Zugang bekommen, da könnte man jetzt sagen, im Zweifel haben wir die EZ-IO.
Aber bis du gebohrt hast, ist das IM schon 10-mal drin.
Ja. Ich will das Ganze jetzt mal kurz selbst zusammenfassen, weil es ja doch sehr komplex ist.
Das ist nett von dir.
Also, was man sagen kann. Es scheint Sinn, unseren Katecholaminverbrauch, den wir so auf Intensivstationen haben, zu reduzieren. Die Evidenz dazu fehlt aber. Wir wissen aber, dass Katecholamine zu einer Tachyphylaxie führen. Das heißt, wir brauchen immer höhere Dosen mit der Zeit. Dazu ist gute Evidenz vorhanden. Atherenol bleibt Mittel der ersten Wahl für die meisten Schockformen. Dobutamin bleibt das Inotropikum der ersten Wahl. Aber im septischen Schock sollte man heutzutage die frühzeitige Vasopressingabe erwägen. Wie gesagt, relativer Vasopressinmangel. Im kardiogenen Schock mit Beta-Blocker-Therapie sollten wir Levosimedan erwägen. Und wenn wir eine Punchline haben für erweitertes Management mit kardiovaskulär aktiven Substanzen, brauchen wir ein erweitertes hemodynamisches Management, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
Monitoring.
Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also wir müssen auch messen können,
was wir tun.
Gut, Johannes, das war ja war viel. Ich hoffe, dass so ein bisschen was hängen geblieben ist. Das ist sicherlich schwierig. Hast du Fragen?
Fragen habe ich aktuell, ehrlich gesagt, keine. Du hast das Thema zu meiner vollsten Zufriedenheit, wenn ich jetzt dein Lehrer wäre, würde ich jetzt sagen, top. Ja. In seiner ganzen Tiefgängigkeit und gründlichst erarbeitet und dargestellt. Katecholamine, man merkt es ja schon, ist ja so ein Thema, da kann man ja stundenlang drüber diskutieren und es gibt 3000 verschiedene Meinungen von allen, jeder Oberarzt wird ein bisschen was anderes erzählen. Mir sind zwei Dinge nochmal wichtig, die ich gerne hervorheben möchte aus meiner internistischen Zeit auf der Intensivstation. Ich glaube, man kann gar nicht stark genug betonen, dass im kardiogenen Schock Dobutamin das Katecholamin der ersten Wahl sein sollte und nicht Noradrenalin. Pathophysiologisch macht das absolut Sinn. Ja. Ansonsten erhöhe ich nur die Nachlast und lasse das kranke Herz quasi gegen die Nachlast pumpen und wundere mich, dass es nicht besser wird.
Ja.
Da kann man als Zielparameter auch ganz gut die zentralvenöse Sättigung hernehmen und gucken, wenn die unter 65 ist, ist das eine klare Indikation eigentlich für Dobutamin, aber auch grundsätzlich im kardiogenen Schock ja sowieso. Was mir da wichtig ist, ist, dass man hoch genug von der Dosis herangeht. Weil wenn man das Dubutamin, wie ich das häufig schon erlebt habe, einfach in einer ganz niedrigen Startdosis startet, weil man denkt, so, oh, Dubutamin geben wir nicht so oft, kenne ich nicht, fange ich erstmal niedrig dosiert mit an. Dann passiert am MAD genau gar nichts. Das Einzige, was passiert, ist, dass die Herzfrequenz steigt. Und damit der Sauerstoffverbrauch des Herzens, weil einfach man die Beta-1-Rezeptoren stark stimuliert und die, die man eigentlich erwischen will, halt noch nicht. Das ist nämlich sehr dosisabhängig. Ja. Also das ist das Erste, hoch genug rangehen, auch wenn die Leute ein bisschen komisch gucken, das kann man erklären. Sie glauben es dir nicht, bis sie sehen, dass es funktioniert. Das ist auch meine Erfahrung. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist Mut zu alternativen Substanzen. Also wie ich an ADH, also denken, Vasopressin denken, im septischen Schock. Ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis. Ich hatte einen 48-jährigen Mann ohne Vorerkrankung, der mit einer Pneumonie aufgenommen wurde, den ich dann im Nachtdienst als erstes intubiert habe und der dann zunehmend ARDS entwickelt hat, wie ich fulminant innerhalb von 3-4 Stunden. Um den mich die ganze Nacht drum herumgesprungen und da hat auch, wir waren irgendwann bei Laufraten von Adrenol jenseits von Gut und Böse. Ich wollte auch Vasopressin nehmen. Es war gerade kein Vasopressin verfügbar, wurde mir gesagt. Ich habe es nicht gefunden. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es unter Miniriem im Notdepot lag, aber egal. Habe dann telefoniert, dass er an die ECMOs und ein ECMO-Team wollte auch nicht kommen und nächsten Morgen sollte ITW und so weiter. Und dann habe ich den mit dem Supraperfusor irgendwie über die Nacht bekommen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass man mit Vasopressin da was hätte rausholen können. Einfach um Katecholamin zu sparen. Also wäre ich da gerade, wenn man diese fulminanten Verläufe bei jungen Leuten hat, sollte man das frühzeitig machen.
Ja.
Man vertut sich ja nichts, wenn man es tut. Ne?
Genau.
Also das sind so meine Messages für den Katecholamin. Verbrauch und auch wirklich Mut zu den Substanzen, das offensiv diskutieren und nicht immer nur sagen, Adrenol geben wir, weil wir Adrenol geben und das machen wir seit 30 Jahren und alles andere ist für uns nicht interessant.
Und danach natürlich, in der Anästhesie bleibt natürlich Adrenol das Katecholamin der Wahl. Abseits der Kardioanästhesie.
Da muss man auch realistisch bleiben, da hat man einen zeitlich begrenzten im Saal einen zeitlich begrenzten Verlauf.
Und wir haben ja einfach ein Übergewicht des Parasympathikus in der Narkose,
genau.
Wo das Adrenol ja auch pathophysiologisch Sinn macht.
Genau, das sollten wir vielleicht nochmal betonen. Also die Katecholamin-Empfehlungen, die wir jetzt gegeben haben, beziehen sich natürlich auf die Intensivmedizin.
Und auf den Schock.
Und auf den Schock. Andere Katecholamintherapie, das ist nicht relevant jetzt für den Präklinik und auch nicht relevant für intraoperativ, es sei denn, man macht ganz differenzierte Kardioanästhesie in einem Herzzentrum irgendwo.
Ja.
Ich denke, so können wir erstmal bleiben. Ja, Torben, vielen Dank für diese doch ausführliche Zusammenfassung eines hochkomplexen Themas. Wir freuen uns über Anregungen, über Meinungen zu Katecholamin-Regimes an anderen Krankenhäusern. Wie macht ihr es? Teilt uns das gerne auf allen möglichen Kommunikationswegen mit.